Diese Folge ist für dich, wenn du endlich mehr zum Thema Neurodivergenz erfahren möchtest. Wenn du dich schon länger fragst, was ist eigentlich neurotypisch und was neurodivergent? Wenn du mehr zum Thema ADHS, Autismus und ADHS wissen möchtest. Und diese Folge ist ganz besonders für dich, wenn du wissen willst, wie sich Neurodivergenz zum Beispiel im Essalltag zeigen kann. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unverwechselbar, dein Podcast für die vermeintliche Achterbahnfahrt durch die Wechseljahre. Ich bin Katharina, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Ich unterstütze dich dabei, die unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre mit dem nötigen Wissen, einer Prise Leichtigkeit und ganz viel Genuss zu erleben und zu gestalten. Erfahre, wie du dich optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen, aber auch schlechtes Gewissen, ständige Gewichtssorgen, Heißhungerattacken, Diäten und den ständigen Kampf gegen deinen Körper endlich hinter dir lassen kannst. Denn du bist mehr als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. Und deine Wechseljahre eine Chance, dich ganz neu kennenzulernen. Denn du bist unverwechselbar. Entstauben wir gemeinsam die Mythen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperbild und deinen Essalltag. So schön, dass du hier bist. Also, let's go! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unverwechselbar. Wie immer freut es mich wahnsinnig, dass du hier bist und zuhörst und dir die Zeit nimmst, um in diese Folge reinzuhören. Und heute ist wieder Zeit für ein Interview und dafür habe ich mir Mara Seidel eingeladen. Liebe Mara, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo, freut mich da zu sein.
Sehr schön, liebe Mara. Ich habe dich ja kennengelernt, im Juni, glaube ich, war das, bei dem gewichtsneutralen Kongress vom HOLI-Zentrum. Und war so begeistert von deiner Keynote sozusagen oder von deinem Vortrag, dass ich dich dann, glaube ich, während deines Vortrags noch kontaktiert habe und mir gedacht habe, ich bin so begeistert, ich möchte dich ja als Interviewgästin in meinem Podcast haben und freue mich sehr, dass du gleich zugesagt hast. Liebe Mara, wer bist du, was magst du, wie schaut dein Alltag sozusagen aus mit dem, was du magst?
Ich bin Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin in freier Praxis. Ich arbeite seit 5 Jahren als Therapeutin, bin seit 2022, also seit 3 Jahren jetzt eingetragen und arbeite vorwiegend mit der Spezialisierung auf Neurodivergenz, aber auch Sexualität. Und also das heißt, alles, was zur Sexualität dazugehört, nämlich auch Transidentitäten und die Begleitung in den Prozessen. Ich arbeite vorwiegend mit jungen Erwachsenen und Erwachsenen im Einzelsetting.
Und du hast jetzt schon eben deinen Vortrag damals, korrigier mich kurz, wenn ich mich nicht richtig erinnere, weil ich glaube, da ist ja eben auch gegangen um Neurodivergenz und ADHS und also mit eben dem Zusammenhang von ADHS und Essverhalten oder Essen, Essalltag, sage ich jetzt mal.
Genau.
Und jetzt würde mich gerne gleich einmal interessieren, wir haben jetzt von Neurodivergenz oder neurodivergenten Menschen gesprochen. Und davor hört man und liest man jetzt auch immer mehr. Was versteht man darunter überhaupt?
Also grundsätzlich vielleicht noch der Hinweis, dass ich am gewichtsneutralen Kongress deshalb teilgenommen habe, weil ich mich eben sehr viel mit dem Thema Neurodivergenz beschäftige und da das Thema Essen auch eigentlich ein großes ist. Also das heißt, es kommt mir in der Praxis immer wieder regelmäßig unter, dass Menschen über Ernährung sprechen wollen, / müssen, unter Anführungszeichen. Und im Rahmen dessen hat mich die Isabel dann damals angefragt, ob ich da vielleicht Interesse hätte, auch wenn ich jetzt nicht spezifisch für Essstörungen sozusagen spezialisiert bin, ist es trotzdem ein Thema, das immer wieder einfließt. Genau, zu deiner Frage, also was heißt das? Im Prinzip muss man sich so vorstellen, es gibt einen Schirm, das ist die Neurodiversität und unter diesem Schirm finden wir neurotypisch und neurodivergent. Neurotypische Menschen sind die, bei denen und das ist fraglich, wie das genau ausschaut und ob es die überhaupt in so einer Vielzahl gibt. Aber das sind die Menschen, bei denen im Gehirn die Botenstoffversorgung ausgeglichen ist, die auf eine sagen wir vielleicht nicht komplizierte, sondern ganz einfache Art und Weise funktionieren oder auch verstanden werden in der Kommunikation, wie auch immer. Ich möchte nicht sagen normal, weil das andere ist auch normal, nur ein anderes normal.
Ich wollte es gerade
Und
sagen, wahrscheinlich würde man es normalerweise, unter Anführungszeichen, diese Menschen als normal bezeichnen, wobei das natürlich nicht korrekt ist, weil eben
Ja,
es
genau.
ist schon normal. Aber das ist so, was man wahrscheinlich schnell im
Voll,
Kopf.
deshalb ist ja generell die Frage, was soll neurotypisch überhaupt heißen, weil wo fängt das an und wo hört das auf? Und bei der Neurodivergenz, da zählen wir zum Beispiel ADHS und Autismus oder auch ADHS, das ist die Mischung aus beiden dazu. Da gehören aber auch andere Dinge dazu, wie Depressionen, Bipolarität. Persönlichkeitsstörungen fallen auch unter Neurodivergenz, Zwangsstörungen. Das heißt, es ist ein großes Spektrum und wir nehmen uns jetzt ADHS und Autismus raus. Und im Grunde geht es darum, dass neurodivergente Menschen die Welt oft intensiver oder einfach anders wahrnehmen, detailreicher wahrnehmen, weil wir ja weniger, unser Hirn weniger gut filtert, sage ich jetzt einmal. Und wir reagieren auf gewisse Reize manchmal auch einfach stärker. Und entwickeln zum Beispiel auch ganz spezielle Interessen, denen wir unser Leben lang vielleicht sogar nachgehen und uns ganz intensiv damit beschäftigen. Und du hast erwähnt in der Frage, da hast du das Wort Erkrankungen erwähnt. Das war mir wichtig, auf das nochmal einzugehen, als du mir den Fragebogen geschickt hast. Nämlich generell auch für alle, die zuhören und das vielleicht nicht wissen. ADHS und Autismus sind keine Erkrankungen. Sie stehen zwar im ICD-10 drin, das ist auch gut und richtig, damit wir Unterstützung kriegen, weil so funktioniert das in unserem System, dass wir eine Diagnose brauchen, damit wir auch entsprechend psychotherapeutische oder psychiatrische Unterstützung auf Kassenkosten erhalten. Grundsätzlich jedoch würde man sagen, ADHS ist eine Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung. Störung ist auch im Anführungszeichen zu betrachten. Und Autismus wird eigentlich als Entwicklungsstörung bezeichnet. Wobei ja auch da die Frage ist, das darf man sehr, 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 sehr stark hinterfragen, für wen ist das eine Störung? Weil es gibt ganz viele Menschen, die am Spektrum leben oder auch ADHS haben, für die die Welt oder ihr Leben eigentlich ganz gut funktionieren würde, hätte nur das rundherum die Möglichkeiten, auf uns so einzugehen, wie wir es eigentlich bräuchten. Also warum muss ein Kind mit, keine Ahnung, einem Jahr schon sprechen können? Warum darf das nicht erst mit 3 anfangen zu sprechen? Warum ist das gleich nicht normal? Ich meine, das richtet sich natürlich nach wissenschaftlichen Standards, das ist eh ganz klar. Nichtsdestotrotz, ja, darf man da so ein bisschen skeptisch auch sein. Aber mir ist wichtig, dass es klar ist, dass es keine Erkrankungen sind.
Dankeschön. Ich habe nämlich auch gerade vorher in unserem Vorgespräch kurz gesagt, ich bin mir sicher, dass ich, also ich habe dir ja ein paar Fragen geschickt, und ich gesagt, ich bin mir sicher, dass da vielleicht eben falsche oder nicht korrekte Ausdrücke oder Erwähnungen dabei sind, was wir aber jetzt eigentlich, also eben, was wir einfach drinnen lassen in dem Sinn, weil ich glaube, dass wir eben oftmals eben das im Kopf haben oder halt einfach so hören, eben ADHS oder Autismus als Erkrankung, was wir jetzt schon gehört haben, dass es das nicht ist, aber eben genau damit wir das aufklären oder damit du uns da, sag jetzt mal, sehr, also mit deinem Fachwissen aufklärst und sagst, okay, wie ist es tatsächlich oder wie wäre es eben einfach korrekt und meine Frage, also eben, was ihr ja dir eben als Frage mitgeschickt habt, war eben ADHS oder Autismus oder eben diese Kombi, so wie du es vorher schon gesagt hast, also AUDHS, also AUDHS, sind Erkrankungen, wie gesagt, das haben wir jetzt geklärt, dass es das nicht ist, die aber oftmals eben mit Kindern in Verbindung gebracht werden. Und wie oder wer ist davon betroffen? Das ist jetzt eh schon ein bisschen angeschnitten. Worauf ich hinaus will, ist, dass das jetzt immer mehr auch bei Erwachsenen sozusagen diagnostiziert wird. Oder mir kommt, also was ich so in meiner Bubble irgendwie mitbekomme, dass immer mehr, vor allem eben Frauen, weiblich gelesene Personen sagen, sie sind jetzt eben zum Beispiel mit ADHS diagnostiziert, wie gesagt, worden, und das ist jetzt ja gerade richtig gesagt, also hat mich aufgeklärt und die Zuhörerin genauso, dass es eben darum geht, dass wir diese Diagnose brauchen, um dann eben eine mögliche Therapie anzufangen oder eben leisten zu können.
Also grundsätzlich zu dem, was du jetzt am Anfang gesagt hast, ich finde das extrem wichtig, diesen Krankheitsbegriff mit reinzunehmen, weil es gibt leider auch immer noch Fachpersonen, die von Erkrankungen sprechen. Das heißt, ich finde, auf dieser Basis kann man nicht genug Aufklärungsarbeit leisten, weil es leider einfach immer noch verwechselt wird. Aber wenn wir uns jetzt sozusagen anschauen, mit wer ist betroffen, grundsätzlich ist es ja so, dass ADHS und oder Autismus sozusagen neurobiologische Varianten sind. Und man geht einerseits davon aus, dass das was mit der Genetik zu tun hat, aber das ist nicht nur ein Gen, das vererbt wird, sondern das sind halt mehrere Gene, die zusammenspielen, aber auch ein Zusammenspiel zusätzlich mit Umweltfaktoren, das heißt, oder Umwelteinflüssen. Das heißt, wenn meine Eltern, es gibt bei ADHS eine sehr hohe Vererbungsrate, wenn meine Eltern oder eins meiner Elternteile ADHS hat, dann liegt die Chance, dass ich selber ADHS bekomme als Kind bei, ich glaube, 75% bei gleicher Symptomatik und sogar 80 oder 85% bei nicht gleicher Symptomatik. Das heißt, das ist sehr, sehr, sehr hoch und das ist auch extrem unwahrscheinlich, dass nicht irgendein Familienmitglied auch neurodivergent ist, wenn ich diagnostiziert werde. Ich würde fast sagen ausgeschlossen, aber das darf man nicht sagen, weil das klingt vielleicht unprofessionell. Nur ich sehe es halt in der Praxis, es ist einfach, ja,
Die Erfahrung zeigt.
die Erfahrung zeigt, genau.
Ja.
Genau. Jetzt ist es grundsätzlich ja so, dass man schon davon ausgehen kann, wenn es in der Genetik liegt und wenn sozusagen auch Botenstoffe, also Neurotransmitter wie zum Beispiel ADHS, Dopamin und Noradrenalin eine Rolle spielen, dass ich das nicht erst im Laufe meines Lebens irgendwann entwickle, sondern dass ich eigentlich damit auf die Welt komme. Soweit ich das verstanden habe und recherchiert habe, ist die Prädisposition da. Ich bin neurodivergent, das heißt, mein Hirn ist anders verknüpft. Und je nachdem, wie ich aufwachse, mit wem, was mir vorgezeigt wird, entwickeln sich meine Symptome in diese oder in die andere Richtung. Das heißt, ich bin in gewissen Bereichen mehr geskillt und in gewissen Bereichen weniger geskillt. Darum sehen wir zum Beispiel eben, auch wenn es stereotype Bilder gibt, eigentlich nicht immer gleiche Bilder, weil es gibt Menschen, die können extrem gut mit Geld umgehen, obwohl sie ADHS haben, sparen extrem viel und kommen richtig gut aus mit ihrem Geld. Und dann gibt es sozusagen einen Platz im Spektrum, wo Menschen extrem impulsiv Geld ausgeben und extreme Probleme haben damit, Geld zu sparen. Beides ist ADHS, aber es zeigt sich einfach anders. Und das kommt einfach darauf an, so wie bin ich aufgewachsen, was waren die Werte, was wurde mir vorgezeigt und so weiter und so weiter. So, da gibt es ganz viele Faktoren, die da einen Einfluss haben. Das heißt, wenn wir uns das jetzt überlegen, okay, an sich bin ich mit der Prädisposition geboren, betrifft es natürlich jedes Alter, weil wenn ich das sozusagen schon von Geburt an habe oder sozusagen sich dann die Symptomatik im späteren Alter entwickelt, dann brauchen wir uns nicht nach der Altersfrage umschauen. Es gibt schon eine Ausnahme und zwar, also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Trauma auch sehr, sehr stark in die Neurobiologie des Gehirns eingreifen kann, das heißt auch die Neurobiologie verändern kann. Es kann sein, dass auch durch eine starke traumatische Erfahrung in der Jugend theoretisch, das müsste wahrscheinlich, also das aus meiner laienhaften Erfahrung jetzt würde ich sagen, müsste das sozusagen sich wiederholende Erfahrungen sein, die sozusagen ein insgesamt komplexes Trauma ergeben, damit man sagen kann, dann könnte es theoretisch auch sein, dass ich erst Symptomatik sehe, sei es Autismus-Spektrum oder ADHS. Wobei ich auch da sage, ich wage zu bezweifeln, ob da nicht auch schon die Prädisposition da war. Da ist aber die Studienlage leider zu dünn, deshalb sage ich das alles sehr, sehr vorsichtig, weil wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, wo es genug gibt, aber da kommen wir vielleicht eh später nochmal drauf. Es ist auch egal, welches Geschlecht und es ist auch egal, in welchen Lebensbereichen. Also das heißt, du kannst in einer sehr, ich sag mal, privilegierten Situation aufwachsen, wo du mit allem versorgt bist, was du brauchst, wo vielleicht sogar deine Eltern reflektiert sind und emotional reif etc. kann sich genauso entwickeln, wie wenn du in einer sehr unterprivilegierten Lage aufwächst und alles dazwischen ist möglich. Natürlich ist es schon förderlich, wenn ich Menschen habe, die von Anfang an und wenn die Diagnose auch sehr früh erkannt wird, von Anfang an mir helfen können, meinen Alltag zu strukturieren oder zu lernen, wie funktioniert Kommunikation mit anderen Menschen oder, dann habe ich wahrscheinlich ein geringeres Risiko, dass ich im späteren Erwachsenenalter große Probleme habe mit genau diesen Bereichen. Aber auch das ist nie ganz ausgeschlossen. Ja. Es ist nur sozusagen wie hoch ist das Risiko unter Umständen, wenn ich das nicht habe versus wenn ich das habe. Genau, das wäre jetzt so die lange Antwort auf die Frage, an wen betrifft das eigentlich? Es gibt natürlich, vielleicht ist es auch noch interessant, weil ich glaube, ich wäre sowieso drauf gekommen, weil du ja auch gefragt hast, es werden aktuell sehr viele Menschen diagnostiziert. Was da schon noch eine große Rolle spielt, ist schon auch das Geschlecht, in dem wir sozialisiert werden. Also bin ich weiblich sozialisiert als Frau, bin ich männlich sozialisiert als Mann? Da unterscheidet sich die Symptomatik sehr häufig sehr stark. Also auch da gibt es wieder Stereotype. Es gibt bei, sagen wir mal, männlich sozialisierten Personen bestimmte Anzeichen, die eher zu erkennen sind, wenn sie Autismus oder ADHS-Spektrum oder beides sind. Und genau das Gleiche gilt für weiblich sozialisierte Menschen. Und gerade bei weiblich sozialisierten Menschen, und das liegt auch daran, dass wir oft dazu erzogen werden, unauffällig zu sein, leise zu sein, nicht überemotional zu sein, etc., fällt das sehr häufiger wenig auf oder sehr häufig weniger auf, weil gerade auch diese ganzen Impulse und die Emotionsregulationsschwierigkeiten oft sehr stark unterdrückt werden, so um
Das
sich
heißt,
sozial anzupassen.
ja, weil das eben so meine Frage oder gefühlt werden ja aktuell, also wie gesagt, das ist eine sehr provokante Aussage vielleicht, aber gefühlt werden ja aktuell viele Menschen mit ADHS diagnostiziert. Und eben, es würde sich jetzt, oder für manche stellt sich jetzt so die Frage, ist das jetzt eine Modeerscheinung? Ist nicht meine Frage, aber eben, und ich
Das
glaube,
ist eine Frage, die da ist.
genau, dass es jetzt so eine Modeerscheinung ist, so wie es, sehr überspitzte Aussage jetzt. Vor ein paar Jahren war es halt Burnout, da hatte jeder Burnouts auf die Art. Und jetzt ist es anscheinend ADHS
Und Autismus.
und Autismus. Genau. Ist das sozusagen tatsächlich so oder wie kommt es, dass das jetzt mehr diagnostiziert ist? Ist das tatsächlich, weil uns, was du gerade gesagt hast, mit dem, wie wir sozialisiert wurden, dass wir da feinfühliger werden oder das eben mehr verstehen oder eben, ja, gerade eben Frauen oder weiblich gelesene Personen immer mehr dahinter blicken, ich sage jetzt mal mit Patriarchat und Co., eben wie werden wir erzogen, was sind das für Strukturen, dass das jetzt mehr präsent ist.
Also es spielen da auch wieder ganz viele Faktoren mit rein, sicherlich auch das, was du sagst. Ich glaube, das ist für mich ein sehr großes Problem, dass Menschen das als eine Modeerscheinung bezeichnen, nämlich leider auch vor allem Fachpersonen, die auch meiner Erfahrung schon zu Menschen, die bei mir in Therapie sind oder waren, gesagt haben, ja gut, das haben ja jetzt alle, wo ich mir denke, okay, schwierig als Fachärztin oder sozusagen Fachperson so eine Aussage zu treffen, weil das invalidiert ja auch das Erleben der Menschen. Nichtsdestotrotz müssen wir sagen, du sagst richtig, vor ein paar Jahren war es noch Burnout, davor waren es Depressionen. ADHS war schon mal Thema ungefähr in den 80ern, ADHS und Autismus, da kam das Ganze auch noch mal höher, also sozusagen mehr nach außen. Und das eigentliche Problem, das wir haben, ist, wenn man sich die Geschichte der Psychologie der Menschen oder auch der, sagen wir mal, psychiatrischen Erkrankungen oder Probleme etc. anschaut in den letzten 100 Jahren oder sogar mehr, gibt es ja eine sehr abwertende Krankheitskultur, sage ich jetzt einmal, oder eine sehr abwertende Du bist anders Kultur, nenne ich es vielleicht. Also Menschen, die weggesperrt wurden, die getötet wurden, die gequält wurden, einfach weil sie behindert waren oder andere Beeinträchtigungen, seien es jetzt auch psychische Beeinträchtigungen, hatten. Und das zieht sich leider nach wie vor durch die Gesellschaft. Und wenn ich jetzt an eine Generation Krieg denke, da gab es nicht viel Zeit und Raum für Traumabearbeitung und für sich auseinandersetzen mit, was ist jetzt eigentlich der Purpose meines Lebens, sondern da ging es vieler oder ganz viele Menschen um die Existenz und darum, sozusagen die Familie aufrechtzuerhalten, das eigene Leben aufrechtzuerhalten, genug zu essen zu haben, etc. Und das sind natürlich Dinge, die ziehen sich leider über Generationen, aber da gab es noch keine Namen, weil alles, was nicht normal war, war automatisch gestört. Und wie soll ich darüber reden, wenn ich weiß, das sind ja eh nur die Kranken, die gehen ja nur zum Arzt oder zur Ärztin oder nehmen Tabletten oder was auch immer. Und das ist natürlich das sogenannte, ich nenne das Wort sehr gerne, der sogenannte Ableism, also die Behindertenfeindlichkeit, die wir alle ganz stark internalisiert haben. Das ist mit auch ein Grund, warum Menschen als erstes sagen, naja, aber nicht, dass das jetzt als Ausrede nutzt. Ah, das ist aber eine Modeerscheinung, das haben wir jetzt wirklich alle. Ich vergesse ja auch manchmal meinen Schlüssel. Also wir können das nicht ernst nehmen, dass Menschen einfach auch unter diesen Dingen leiden und wollen es auch nicht, weil wenn jemand sagt, naja, ich glaube, ich habe Depressionen, na du, na geh. Na, aber nicht, dass du jetzt Tabletten nimmst, gell? Also das ist einfach eine Kultur, die sehr ablehnend einer Krankheit oder Beeinträchtigungen gegenüber ist. Und so. Jetzt hat sich das aber so entwickelt in den letzten Jahren, dass man immer mehr gemerkt hat, okay, warte mal, das sind Symptome und das zeigt das an. Menschen haben begonnen, sich mehr damit zu beschäftigen. Die Wissenschaft hat sich weiterentwickelt, man hat immer mehr geforscht, immer mehr Menschen befragt und untersucht. Und dann findet man natürlich für eine ganz bestimmte Gruppe an Symptomen einen Namen, weil man sagt, okay, wenn du all diese Zeichen hast, dann nennen wir das ADHS in dem Fall. Und dann entsteht als erstes ein ganz stereotypes Bild. Der Suppenkasper, der Bekannte, das klassische ADHS-Kind, an das man denkt.
Stimmt.
Genau. Oder vielleicht können wir sogar noch den Pumuckl mit reinzählen, der ja auch ein bisschen ADHSig ist. Also es gibt einfach so ganz stereotype Bilder, die sagen, du bist dann, wenn du. Also wenn ich ADHS habe als Kind, auch schon damals, war ich zappelig, war ich auffällig, war ich laut, war ich schlimm, habe nicht gelernt, war faul, weiß ich nicht was. Als autistisches Kind und das meistens, das dürfen wir nicht vergessen, die Forschung ist immer noch leider nach wie vor sehr stark auf Männer und männlich sozialisierte Menschen ausgelegt. Das heißt, man hat viel an Burschen geforscht, aber nicht an Mädchen. Und der klassische, das war der klassische ADHS-Junge und der klassische Autismus-Junge oder autistische Junge war der, mit den Zügen spielt, allein in der Ecke sitzt und sich isoliert, niemanden in die Augen schaut und nicht sprechen kann. Das sind so klassische Stereotype. Oder sie sind inselbegabt und haben diese eine Begabung, wo sie, keine Ahnung, dir alle möglichen Sachen ausrechnen können im Kopf, die gar nicht möglich sind für andere Menschen. So, das ist auch so ein Bild von
Stimmt, ja.
autistischen Menschen. Genau. Und das einmal loszuwerden, dauert halt eine Zeit lang. Das heißt, weil unsere Gesellschaft hat ja auf diesen Glauben, so schaut das aus, Diagnosen gefasst. Natürlich fallen dann urviele Menschen durch den Rost, vor allem Mädchen durch den Rost, weil die Symptome, die so beschrieben sind, ja gar nicht zu Mädchen passen. Also bist du meistens leider, vor allem als weiblich sozialisierter Mensch, Borderlinerin oder bipolar oder schwer depressiv oder zwänglich oder. Also es gibt ganz viele Umschreibungen, die wir bekommen, außer die richtige Diagnose, weil die nicht zu dem Bild passt, das wir aus der Geschichte kennen. Und durchs Internet, und das kam ja jetzt mit der Pandemie 2020, kam das ja alles so ins Rollen, weil sich plötzlich ganz viele Menschen allein zu Hause gefunden haben und plötzlich auch ganz viele Psychen sozusagen extrem belastet waren und dadurch auch aber ganz viel Symptomatik rausgekommen ist. Weil wenn ich mein Leben lang auf 110% laufe und auf einmal mache ich nichts mehr, weil ich 2 Wochen daheim eingesperrt bin, mehr oder weniger, dann bricht natürlich mein ganzes System zusammen und dann kommen plötzlich Sachen hoch, die ich vorher so gar nicht bewertet oder bemerkt hätte. Und dann kam auf Social Media dieses Ganze, und das ist ADHS und das gehört da dazu und so geht es mir und so. Und plötzlich haben Menschen, andere Menschen gesehen, die gesagt haben, das ist ADHS und haben sich gedacht, oh wow, das ist ja bei mir genauso. Ich habe mir schon mein Leben lang gedacht, warum ist das so? Bin ich zu faul? Bin ich zu blöd? Bin ich zu dies? Bin ich zu das? Die ganzen Zuschreibungen, die wir ja auch im Laufe unseres Lebens bekommen, weil wir anders sind. Und natürlich poppen dann überall Diagnosen auf. Eh klar, weil plötzlich gibt es ein viel realistischeres und differenzierteres Bild von dem, was es wirklich heißt, am Autismus und oder ADHS-Spektrum zu sein. Und sehr lang ausgeführt, aber im Grunde ist das der Grund, warum dann plötzlich so viele Modediagnosen kommen, weil Menschen natürlich endlich was finden, wo sie sagen, mein Leben lang schon dachte ich, ich wäre falsch. Ich habe voll viele Klientinnen in der Praxis sitzen, die sagen, ja, ich bin borderline diagnostiziert worden. Und die aber ganz eindeutig Autistinnen sind. Aber das ist leider auch ein Stigma von weiblich sozialisierten Menschen, dass wenn wir also Emotionsregulationsschwierigkeiten haben, wenn wir Impulskontrollschwierigkeiten haben, wenn wir auch ein Thema mit Identitätsanpassung haben, was wir auch vom Borderline-Spektrum kennen, dann sind wir sofort Borderliner. Wenn wir uns selbst verletzen, klar, Borderline. Ganz klar, gibt es gar keinen anderen Weg als das. Also es ist ja auch sehr schwierig, da wegzukommen von diesem Bild.
Also Wahnsinn, mir öffnet sich da gerade nochmal so eine wahnsinnige Welt. Und lass uns auch gleich nochmal auf die Symptome kommen. Weißt du, was mir jetzt nur gerade so der Gedanke gekommen ist, und ich will es jetzt nicht vergleichen, aber was du jetzt alles erzählt hast mit der Geschichte sozusagen und mit dem, okay, wow, da gibt es auf einmal andere Menschen, oder eben einerseits werde ich mal typisiert irgendwie, und da gibt es aber auf einmal sehe ich andere Menschen, die sagen, ich habe das, ich habe das, ich habe das, das nennt sich oder das läuft, ich sage jetzt mal unter dem Wort oder Namen, Schirm, wie auch immer, sowieso. Und mir ist jetzt die ganze Zeit nur gekommen, also ich kenne es halt jetzt so von eben diesem unter Anführungszeichen Frauengesundheitsaspekt mit zum Beispiel Menstruationsschmerzen oder eben als was jetzt dann auch so Endometriose, Adenomyose ist, wo ja jetzt auch viele sagen, ah, jetzt auf einmal hat das auch jede.
Sehen wir so.
Und das war jetzt für mich die ganze Zeit nur so ein Wow, ja, spannend, weil das ist ähnlich, ja, natürlich nicht dasselbe, aber trotzdem, wo auf einmal nämlich auch vor allem ja Frauen ganz lange oder weiblich sozialisierte Menschen einfach nicht ernst genommen wurden. Ja, und viel, so wie
Voll.
du gesagt hast, viel nicht geforscht wurde bisher und wenn dann eben an Männern oder an Burschen, an eben an dieser männlichen Version, sag ich jetzt mal, was ja nicht abwertend sein soll, aber einfach, wo wir halt wissen, dass es da halt Unterschiede gibt. Ja? Also ich bin gerade sehr geflasht.
Baffled.
Ja. Der war gerade so
Ich
ein.
meine, natürlich alle Angaben ohne Gewähr. Also ich sage
Nein,
vieles von
nein.
dem, was ich sage, aus der Erfahrung und vieles von dem, was ich sage, weiß ich schon noch aus Recherche.
Ja.
Aber das ist sozusagen meine ganze, overall meine Hypothese dazu, warum das so passiert, wie es passiert.
Und ich glaube, wichtig ist ja, was du jetzt nämlich auch so interessant gesagt hast, wenn ich auf einmal jemanden sehe oder höre, der Ähnliches beschreibt, was ich erlebe. Und das ist, glaube ich, das ist eine meiner ersten Podcast-Folgen damals gewesen, die ich genannt habe, du bist nicht allein. Und das ist ja das, dass wir ja oft zu Hause sitzen, im stillen Kämmerlein sozusagen, und sie denken, boah, ich bin die Einzige, die eben Schmerzen hat, oder ich bin die Einzige, die sich nicht konzentrieren kann, ich bin die Einzige, die etc. etc. Ja? Und wir so eben immer eben alleine herumwursteln. Und
Voll.
eben auch keinen Namen dafür haben. Ja? Und das heißt ja eben, und oft ist ja die Angst da, oh Gott, wenn ich jetzt den Namen habe, dann habe ich den Stempel. Und dann bin ich in einer gewissen Ecke. Ja? Und ich glaube,
Ja,
das.
wobei auch das eigentlich wieder Ableism ist, weil was wäre da dran schlimm? So, also nur um das gar nicht jetzt als Vorwurf, sondern ich möchte nur aufzeigen, auch da steckt das schon wieder drin. Das darf so nicht sein.
Genau,
Und
absolut.
das,
Und das
was
ist
du
ja
sagst,
das.
ist natürlich vor allem gerade für weiblich sozialisierte Menschen so schwierig, weil wir ja auch in der ganzen Medizin und in allem nicht ernst genommen werden und sehr viel dismissed werden. Und es das heißt so, naja, gib bitte Regelschmerzen, sind ja normal, reißen Sie sich halt zusammen oder nehmen Sie halt
Genau.
Schmerzmittel. Also sozusagen nochmal die andere Seite der Geschichte. Weil eben das, was ich gesagt habe, auch in Bezug auf die Neurodivergenz, ADHS, Autismus, ist es ja so, dass wir erst einmal hysterisch sind oder dass wir faul sind oder dass wir, was weiß ich, was alles sind für Zuschreibungen bekommen, bevor sich jemand wirklich damit auseinandersetzt, wie es uns geht. Und damit das aber passieren kann, braucht es differenzierte Bilder davon. Und das ist, wie gesagt, erst in den letzten Jahren entstanden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass jetzt, wie gesagt, so viele Menschen kommen und sagen, warte mal. Ich erzähle kurz eine Anekdote. Ich bin selber Autistin mit ADHS, also ich bin ADHSlerin sozusagen. Ich habe 2021 oder 2022, kann mich naturally natürlich nicht daran erinnern. Ich habe eine Stunde gehabt mit einer Person, die bei mir in Therapie war, die gesagt hat, ich glaube, ich habe ADHS. Und ich war halt so, okay, schauen wir uns das halt mal an, habe mein Diagnosemanual aufgeschlagen, habe davor von ADHS nicht wirklich viel gewusst, außer stereotype Bilder. Es ist jetzt auch nicht speziell behandelt worden, das Thema Neurodivergenz, sondern es war halt so ADHS und Kinder und im Erwachsenenalter verwechselt sich das. Das war auch ein ganz langer Glaube. Und sind wir das halt durchgegangen und irgendwann habe ich mir gedacht, also das habe ich nicht gesagt, aber das habe ich mir gedacht, ja, wenn das ADHS ist, habe ich das auch. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, warte mal. Und dann habe ich mich natürlich, so wie es ADHS auch verlangt, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und viele, viele Stunden recherchiert und hyperfixated und bin dann draufgekommen, okay, ja, darf ich das Wort Fuck sagen?
Natürlich, bei mir darf man
Okay.
alles sein.
Und da bin ich drauf gekommen, Fuck, ich habe ADHS. Und dann erst 2 Jahre später oder 2,5 Jahre später, das war jetzt erst Anfang letzten Jahres, bin ich drauf gekommen, weil wenn man ADHS mal behandelt und mit Medikamenten behandelt und so, dann werden viele Symptome besser. Dann beruhigt sich vieles, dann ist man von Haus aus ein bisschen konzentrierter, weil das Hirn ja auch, wenn man eine Zeit lang Medikamente nimmt, auch so neue Bahnen schafft. Das heißt, auch wenn ich keinen nehme, geht es leichter mit der Konzentration, mit dem Erinnern und so weiter. Aber wenn das mal alles abgeklungen ist, dann ist bei mir, und das ist häufig so, einfach noch was übrig geblieben. Und ich habe mir gedacht, aber was ist das? Das gibt es nicht. Ich habe so starke Emotionsregulationsschwierigkeiten manchmal. Ich habe so starke Schwierigkeiten. Das Thema Essen ist auch eins, ja, emotionales Essen. Auch das hat ja mit Emotionsregulation zu tun. Ich habe so starke Probleme mit meiner Impulskontrolle in vielen Bereichen. Wie kann das sein, dass das so stark ist? Wie kann das sein, dass ich mich selbst verletzt habe, als ich jugendlich war? Und mein erster Gedanke, und das ist mir ja auch viel angedichtet worden in meinem Leben, ergibt auch voll Sinn, war Borderline. Ich habe mich dann mit dem viel, viel beschäftigt und dachte, ja, aber ist es das? Ist das nicht? Ich weiß es nicht. Und habe mir Einschätzungen von Kolleginnen und Freundinnen geholt und weiß nicht was. Und bin dann irgendwann draufgekommen, das ist nicht stimmig. Also gut, ich bin Psychotherapeutin, ich habe es ein bisschen leichter, weil ich habe natürlich einen besseren Zugang zu all diesen Informationen, auch zu Friends und Kolleginnen. Das ist ein absolutes Privileg, das ist mir klar. Und dann bin ich drauf gekommen, nein, okay, das ist nicht stimmig, also bleibt nur noch Autismus. Aber die Ableistin in mir, die Behindertenfeindliche in mir, die das Internalisierte, hat gesagt, ich bin doch nicht autistisch, ich bin doch völlig normal, ich gehöre doch nicht zu denen. Und das traue ich mich sagen, auch als Psychotherapeutin, weil das passiert leider in uns allen. Es ist völlig wurscht, wo du
Absolut.
arbeitest. Das ist das Erste, was passiert, weil du dir denkst, na ja, aber ich fühle mich doch ganz normal. Ja, ich bin ja auch ganz normal, nur ich bin ein bisschen so anders normal als die anderen. Ich bin kein, wie sagt man, komisches Pferd, sondern ein anderes Zebra. So.
Das ist ja cool. Ich bin kein
Ja, es ist schon
Fantasy-Fan.
nett.
Ein anderes
Schon nett. Habe ich auch im Internet natürlich gelesen.
Ja.
Aber so, das war jetzt so mein Weg. Und in dieser ganzen, auch auf dieser ganzen und auf dieser ganzen Reise des Sich-Findens und der Diagnosen und des Recherchierens und Recherchierens und Recherchierens und Herausfinden und so, habe ich all die gleichen Obstacles durchgemacht, die Menschen, die nicht die gleichen Privilegien haben, wie ich, schon durchgemacht haben. Nicht ernst genommen werden, Menschen glauben einem nicht, auch Friends glauben einem nicht oder hinterfragen das. Man selber zweifelt ganz viel dran, man hat Angst davor, was kommt, also was kommt da jetzt auf mich zu, was heißt das für mich? Im Endeffekt aber ist es so, dass ich sagen muss, dass wenn man es mal weiß, dann weiß man, okay, das ist Teil der Persönlichkeit und dann kann man sehr schnell viele Maßnahmen ergreifen, die den Alltag unglaublich erleichtern können. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir da hinkommen sind. Ich bin wohl irgendwie abgeschwiffen, ADHS-mäßig.
Alles gut, du hast uns eigentlich ja, deinen Weg erzählt. Und
Genau.
das führt mir jetzt auch nämlich nochmal zurück. Was sind denn jetzt so unter Anführungszeichen typische Symptome? Das ist jetzt eh schon einige genannt. Oder ich sage jetzt mal Verhaltensweisen oder Denkweisen, die mir möglicherweise eben, wo ich sage, ah, hoppla, vielleicht ist das eben, geht das sozusagen in die Richtung von ADHS, Autismus und oder sozusagen. Und wie kommen wir dann überhaupt zu einer Diagnose?
Also im Grunde kann jede Person sich die Symptome aus dem Internet raussuchen. Symptome ADHS, Symptome Autismus-Spektrum. Ich glaube, es ist wichtig, dass man schon grundlegend runterbrechen kann auf ein paar Einzelheiten. Gleichzeitig muss man aber schon sehen, wenn ich einmal neurodivergent bin, dann bin ich neurodivergent. Und dann heißt es, mein Hirn funktioniert anders. Das heißt auch, selbst wenn ich mich nur am Autismus-Spektrum sehe und nicht am ADHS-Spektrum, kann ich trotzdem Symptome haben, die eigentlich dem ADHS-Spektrum zugesprochen werden. Konzentrationsschwierigkeiten zum Beispiel sind etwas, das findet man in beiden Spektren. Aber wir haben sozusagen eine Überlappung dieser Spektren und viele Dinge treffen auf beides einfach zu. Deshalb ist die Differenzierung sehr häufig sehr schwierig. Meiner Meinung nach sollte das sowieso nicht mehr getrennt diagnostiziert werden, weil meine Erfahrung ist, dass 90% aller Leute, die entweder oder bei mir diagnostiziert sind oder werden, auch auf einem anderen Spektrum sind. Aber bei manchen sieht man es mehr und bei anderen sieht man es weniger. In Schweden wird Autismus zum Beispiel nicht mehr ohne ADHS diagnostiziert, weil die Zahlen sagen, zwischen 60 und 80% irgendwo, je nachdem, wo man recherchiert, treffen einfach beide Spektren zu. Also das heißt, es gibt da eine Überlappung. Genau. Also was sind jetzt so die Kernbereiche? Es ist schon so, dass man bei ADHS vorwiegend das Thema hat Aufmerksamkeit, ja, Aufmerksamkeitslenkung. Wann kann ich wie lange wem zuhören? Was kommen für Gedanken von außen in meinen Kopf und lenken mich ab? Impulsivität ist ein starkes Thema. Das heißt, viel langes, ausschweifendes Sprechen zum Beispiel, andere unterbrechen, ungeduldig sein oder. Und auch, was man häufig erlebt, und das liegt einfach an der Impulsivität bzw. an der Hyperaktivität, ist dieses Thema, also sozusagen aktiv sein. Menschen, die ganz viel Bewegung zum Beispiel brauchen, weil sie merken, sie sind völlig unausgeglichen, wenn sie keine Bewegung machen. Oder Menschen, die keine Bewegung machen, aber eigentlich schon das für den Ausgleich bräuchten, halt ganz viele Ersatzhandlungen setzen, Nägel beißen, mit irgendwelchen Sachen in der Hand spielen, also fidgeten oder das mit Essen kompensieren oder das mit, ich weiß nicht was. Also es gibt unterschiedlichste Dinge, ich kann jetzt nicht alles aufzählen, aber es ist schon noch eine innere Unruhe da, die manche gut ausgleichen können mit Bewegung und die anderen gleichen es auf andere Weise, vielleicht manchmal auf nicht so hilfreiche Weise aus. Es ist schon noch so, dass ADHS sehr bekannt dafür ist, dass das Hirn häufig entscheidet, wann es was machen will und was nicht. Dadurch, dass uns Dopamin und Noradrenalin fehlt oder sozusagen wir weniger davon zur Verfügung haben, was für unsere Exekutivfunktionen zuständig ist. Das heißt, ich prokrastiniere nicht, ich setze Sachen gleich um, ich merke mir Sachen gut, ich habe ein gutes Arbeits- und Langzeitgedächtnis oder habe jetzt Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis. All diese Dinge sind beeinflusst von Noradrenalin und Dopamin. Das heißt, wenn mir jetzt jemand sagt, räum zu Hause auf, na, also langweilig, interessiert mich gar nicht. Wenn ich aber zu meinem Partner sage, okay, wir müssen die Küche aufräumen, ich mache das und das und du machst das und das und wir schauen, wer schneller fertig ist, uraufregend und interessant. Voll lustig und cool und macht voll Spaß und auf einmal geht's. Und es ist auch kein Zufall, dass wir eigentlich die Masterarbeit schreiben müssen und plötzlich die alte Lade ausräumen, die wir schon seit Jahren nicht mehr angeschaut haben. Das liegt nicht daran, dass wir es nicht können oder zu blöd oder sonst was sind, sondern dass das in dem Moment wesentlich interessanter wirkt als das, was ich eigentlich jetzt vor mir habe, nämlich diesen ganzen Berg an, da muss ich mich hinsetzen und denken und schreiben und dann bin ich vielleicht noch überfordert, weil wo fange ich überhaupt an? Es gibt tausend Sachen, die ich bedenken muss. Aber die Lade, oh, okay, oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen und dann sitzt man da und schlichtet Sachen. Ich schaue da runter, weil Da ist mein Tisch.
Na,
Die bei jetzt im Podcast mit. Aber genau, das Hirn entscheidet meistens, macht uns das jetzt Spaß oder nicht. Und dann kann ich es machen oder halt auch nicht.
ja.
Und das Prokrastinieren ist nicht nur, ich habe keine Lust, sondern das ist schon noch ein, ich kann nicht. Es ist wie, als würde mich etwas fesseln an die Couch, ans Bett und mich dazu zwingen, liegen zu bleiben, obwohl ich kognitiv weiß, ich müsste jetzt eigentlich tausend andere Sachen machen. Weil das aber häufig so ein Riesenberg an Dingen ist und so viele einzelne Handlungsschritte bedarf, sind wir so überfordert, dass wir gar nicht erst ins Tun kommen. Und das ist etwas, was schon sehr, sage ich mal, relativ typisch für ADHS ist. Was auch noch ADHS vielleicht vom Autismus-Spektrum unterscheidet, dann gehe ich aufs Spektrum nochmal ein, ist, man muss sich vorstellen, es gibt Menschen mit ADHS, die sagen, sie können sich an ganze Urlaube nicht mehr erinnern, an Konzerte nicht mehr erinnern. Sie wissen es einfach nicht mehr und sie verstehen nicht, wieso. Das liegt unter anderem daran, dass unser Hirn mit ADHS einfach total überfordert ist von all den Reizen, die gleichzeitig reinkommen, weil wir durch das fehlende, durch die fehlenden Botenstoffe eine Filterstörung haben. Das heißt, alles, was wir erleben, jedes Geräusch, jedes Licht, jeder Mensch, jeder Geruch, alles, was um uns herum ist, geht ungefiltert in unser Hirn rein. Und unser Hirn hört irgendwann vor lauter Überforderung auf, die Dinge zu filtern und ins Lang- oder ins Kurzzeitgedächtnis zu ordnen. Das heißt, viele Dinge fallen einfach raus. Und ins Langzeitgedächtnis kommen ja Dinge, die emotional sehr stark gefärbt sind, ja, weil die merken wir uns gut aufgrund dessen. Und trotzdem kann es aber sein, wenn ich jetzt im Urlaub bin und gerade im Urlaub neue Umgebung, neue Menschen, andere Sprache vielleicht, andere Temperaturen etc., ist so viel und überfordernd, dass das Hirn gewisse Erinnerungen einfach nicht abspeichert. Und das ist schon auch etwas, wo ich sagen kann, das ist ganz signifikant am ADHS-Spektrum. Wir können Reize nicht filtern, es geht alles ungefiltert rein. Unser Hirn sagt irgendwo, es ist alles zu viel und schmeißt die Hälfte wieder raus. Beim Autismus-Spektrum, das ist eine schöne Überleitung, geht es eher um sensorische Probleme. Also ich habe das Mackerl am Leiberl stört mich und es riecht intensiv, ich kriege Kopfhörer, mir wird schlecht, das Licht ist viel zu hell und meine Haare berühren mich und im Sommer schwitze ich und dann klebt die Kleidung an mir. Oder, so alles, was so mit unseren Sinnen zu tun hat, wovon wir sensorisch überfordert sein können. Das ist was, was wir nicht, das ist natürlich jetzt keine Kardinalsregel, aber das ist schon etwas, was wir sehr häufig am Autismus-Spektrum sehen, dass es da eher um diese Dinge geht, als um dieses alles gleichzeitig kommt in mein Hirn. Genau. Und was wir schon noch am Autismus-Spektrum, also was auch relevant ist, ist das Thema Kommunikation, nämlich Gesichtsausdrücke lesen können, subtile Anfragen verstehen können, Sarkasmus, Zynismus, Witze von Nichtwitzen unterscheiden, lernen, wie ist das, wenn Menschen traurig sind, wie schauen die dann, das nicht gut einschätzen können. Also ich weiß, wie viele Menschen am Spektrum war die Phase von Covid, wo wir alle Masken tragen mussten, extrem schwierig. Nicht nur für die, wahrscheinlich auch für andere Menschen mit entsprechender Behinderung, ich sage jetzt mal für Menschen mit, wie sagt man da? Danke,
Hörbeeinträchtigung,
mit
ja. Hörbeeinträchtigung,
Hörbeeinträchtigung.
ja.
Genau. Das heißt, ich kann nicht mehr lesen. So, wenn ich nur noch die Augen sehe, dann kann ich nicht mehr sehen, was macht der Rest des Gesichtes. Ich habe aber vielleicht als Kind schon gelernt, und das passiert sehr häufig in Zeichentrickfilmen oder in anderen Filmen, Gesichtsausdrücke auswendig zu lernen. So schaut eine Person, wenn sie glücklich ist. So schaut eine Person, wenn sie traurig ist. Also, das finden wir viele, ich nenne es jetzt einmal Defizite unter Anführungszeichen, im Bereich der Kommunikation. Da gibt es auch so ein ganz starkes Bedürfnis nach dem Beantworten von warum. Warum ist etwas, wie es ist? Da ecken viele Menschen auch an am Autismus-Spektrum, zum Beispiel im beruflichen Kontext, weil dieses dauernde Warum-Fragen für viele bedeutet, du respektierst mich nicht, du verstehst nicht, was ich dir sage, du hinterfragst mich und so weiter und so weiter. Dabei brauche ich es für mich, ich muss es logisch nachvollziehen können, damit ich verstehe, warum ich das jetzt so machen soll. Sonst ergibt es keinen Sinn und dann wehrt sich was in mir.
Ich habe jetzt gerade gelacht, das war jetzt nicht irgendwie abwertend, sondern eher, dann wird man ja gleich als ungut oder auffallend oder eben
Schwierig.
so eine, ja genau, so eine schwierige Person irgendwie abgestempelt. Ja, das
Voll.
ist, also, okay.
Voll.
Ich habe eine kurze Frage. Und so, du hast jetzt das, also du hast gesagt, irgendwie so mit, also jetzt vor allem ADHS ist ein Thema mit Aufmerksamkeit, ist auch ein Thema mit Konzentrationsschwierigkeiten, sage ich jetzt mal, oder mit der Konzentration allgemein. Ja. Und ich bin jetzt bei vielen mal gesessen. weiß das nur von meinem Studium, wo wir die diversen Krankheiten durchgenommen haben und oft haben wir gedacht, oh, ich glaube, das habe ich, weil 1, 2, 3, 4 trifft irgendwie zu auf mich und du dann irgendwie im großen Spekt, also im großen Bild, im gesamthaften Bild sagst, nein, ich glaube, das ist halt einfach. Also nein, das ist jetzt nicht meine Diagnose sozusagen, ja. Ich habe mir jetzt aber einigen Dingen gedacht, naja, okay, vielleicht brauche ich einen Termin bei dir. Aber, und aber für mich stellt sich jetzt die Frage, ich meine, wir sind in einem Zeitalter, wo wir ja, also jetzt wenn du sagst mit Aufmerksamkeitsspanne, das merke ich schon, aber bei mir nur die Frage, für mich ist jetzt, und das heißt nicht, dass ich jetzt Angst habe, diagnostiziert zu werden, sondern eher mir die Frage stelle, und das stellen sich ja wahrscheinlich auch viele, ist es jetzt tatsächlich eine ein Aufmerksamkeitsdefizit, sage ich jetzt mal, oder kommt es auch daher, dass wir halt permanent irgendein Bildschirm, eine Ablenkung, ein Input irgendwie haben. Weißt du, was ich meine?
Ja,
Und dass ich
ich weiß nicht, was du
mich,
meinst. Und ja, klar,
oder
hat
auch,
das einen
weil, darf ich
Einfluss.
nur, ja, weil du auch gesagt hast eben vorher mit dem, na gut, ich soll jetzt an die Masterarbeit schreiben und dann ist auf einmal das Kastl oder die Lade interessanter. Geht es da darum, dass, also eben, ja, ist es eben ein ADHS-Symptom unter Anführungszeichen, oder ist es halt eine generelle Überforderung oder ein, ich mag halt nicht putzen. Also weißt du, was ich meine? Dass das halt so ein, oder auch bei Bewegung ist es ein, ich brauche das jetzt, oder, und weil es mir gut tut, oder einfach ein, oder ich bin jetzt faul, und, also faul ist immer so ein
Und ich
wahnsinniger
möchte mich jetzt
Begriff.
entspannen.
Genau, aber möchte mir jetzt einfach unter Anführungszeichen wirklich nur entspannen, oder bin jetzt als faul sofort, oder stufe mich gleich als faul ein? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also wie kommt man da, wie kann ich da irgendwo eine Grenze unter Anführungszeichen ziehen? Oder woher weiß ich, dass das jetzt eben vielleicht ist, weil heute ist Schulanfang und heute muss ich 17.000 Sachen oder die letzten Wochen habe ich 17.000 Sachen im Kopf gehabt, die ich nur für mich, mein Kind und meine Familie irgendwie, sage ich jetzt mal, organisieren muss. Oder ist es eben ADHS sozusagen?
Naja, das ist eine Frage, die lässt sich nicht so schwarz-weiß beantworten, weil es kann beides sein. So. Und gerade bei ADHS, also das ist ja völlig wurscht, was es ist. Es gibt nicht nur die eine Sache, die so ist und deshalb ist es das, sondern es gibt ganz viele Faktoren, die mitspielen. Und es kann symptomverstärkende Sachen geben und es kann symptomlindernde Sachen geben. Und manchmal existieren Vergesslichkeit beim Schlüssel und Vergesslichkeit, mein Essen mitzunehmen, gleichzeitig und haben aber beide nicht die gleiche Ursache. Das kann man aber nicht sagen. Also das ist ein Graubereich und man kann das niemals ganz exakt differenzieren. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich zwei Dinge, die ich als, wie soll man sagen, vielleicht als Leitfaden hernehmen und eventuell hilft das auch anderen. Das eine ist, und da habe ich ein Meme gesehen auf Instagram, das finde ich extrem passend, wenn eine Person sagt, naja, also ich vergesse auch manchmal meinen Schlüssel, wenn das nach dem geht, dann haben wir ja alle ADHS. Und dann könnte man sagen, ja, wenn du einmal am Tag kacken gehst, ich aber 60 Mal, dann ist das schon ein Unterschied. Ist das nachvollziehbar? Das macht einen Unterschied. Erstens einmal, wie häufig passiert mir das? Wie regelmäßig passiert mir das? Und schon auch Leidensdruck. Wenn ich keinen Leidensdruck habe, dann muss ich nichts differenzieren und dann muss ich nichts unterscheiden, weil dann ist es eh wurscht. Wenn ich einfach sage, ich entspanne mich jetzt, scheiß auf die Masterarbeit, ich habe keinen Bock drauf, ja, you do you. Aber wenn ich das 15 Mal mache im Laufe meiner ganzen, sag ich mal, Schullaufbahn oder Universitätslaufbahn und ich merke, dass das einen Druck oder ein Leiden in mir auslöst, weil das so häufig passiert und mir so viel im Weg steht, dann müssen wir drüber reden. Und dann können wir noch immer schauen, liegt es daran oder daran. Also das ist mehr eine, und das ist ja auch das, was bei so Diagnostik bei der Psychologin oder bei der Psychiaterin sehr schwierig ist. Die sehen die Menschen teilweise einmal, vielleicht dreimal und beurteilen sofort, was für eine Diagnose die haben, weil sie ihnen irgendwelche Diagnosebögen geben zum Ausfüllen. Und anhand dieser Testergebnisse und Zwischenwerte beurteilen sie, ob das zutrifft oder nicht. Jetzt sind die Menschen aber bei mir teilweise 2, 3, 4 Jahre. Und ich glaube schon, dass ich das besser beurteilen kann mit den Menschen gemeinsam, ob sie davon betroffen sind oder die Psychologin, der Psychiater, die Psychiaterin, die meine Person, die bei mir in Therapie ist, einmal gesehen haben. Und das ist halt das Schwierige an solchen. Ja.
Genau, weil genau jetzt, ich ziehe nämlich auch gerade in meinen Kopf ganz viele Parallelen eigentlich zum Essen sozusagen, wo wir auch oft glauben, okay, ich habe weil du jetzt das vorher gesagt hast mit dem Glogang, ich gehe, weiß nicht, ich esse XY, ich sage jetzt mal Hülsenfrüchte und habe dann eben Blähungen, das heißt, ich vertrage keine Hülsenfrüchte, ja. Oder ich gehe halt dann her und habe irgendeinen Test eben, und das glaube ich, auf das will ich jetzt auch noch ganz wichtig fragen. Es gibt jetzt auch mittlerweile dieses, okay, wenn das und das auf dich zutrifft oder eben mach diesen Test, dann hast du XY oder eben dann hast du ADHS oder wie auch immer. Das heißt, von dem können wir uns eigentlich, also das würdest du, wenn ich das jetzt richtiger verstanden habe, eher abraten, dass ich da irgendwas mir irgendwelche Listen im Internet anschaue, weil das eben nicht schwarz-weiß ist. Und da würde ich jetzt eben auch diese Parallelen ziehen, so, eben, dass man es auch eben, jetzt sage ich jetzt mal vom Essen her, dass ich eben nicht sagen kann, nur weil, ja, immer wenn ich das und das esse, automatisch eine Schlussfolgerung ziehe, sondern da kommt es ja dann auch darauf an, eben, wie ist der Leidensdruck, ist das, wie ist die Menge, wie esse ich das, was esse ich dazu, wie geht es mir gerade, für Frauen, weiblich gelesene Personen, wo bin ich im Zyklus und so weiter, ja. Du nickst ganz viel.
Genau, also was du sagst, ist ganz essentiell. Also es gibt Testverfahren aus gutem Grund. Und wenn bestimmte Dinge zu einer Menge X auftreten, dann kann man sagen, dass es ziemlich wahrscheinlich so ist.
Ja.
Und wenn du jetzt über Listen im Internet sprichst, es gibt schon ein paar seriöse Seiten, wo man so Testungen machen kann. Bin ich im Autismus-Spektrum? Könnte ADHS zutreffen oder nicht? Da gibt es schon ein paar seriöse Sachen. Und ich empfehle das auf jeden Fall den Leuten. Ich mache auch solche Tests teilweise mit den Leuten, die zu mir kommen, gemeinsam. Weil es gibt natürlich trotzdem eine Schnittmenge, die sagt, es könnte sein. Das, was aber davor steht und das, was viel häufiger das Problem ist, und deshalb ist es mir so wichtig, dass wenn Menschen zur Diagnostik gehen, dass ich vorher mit ihnen eine ordentliche Diagnostik gemacht habe, also dass wir sozusagen alle Symptome durchbesprechen und ich auch Beispiele nennen kann. Wir haben oft die Assoziationen nicht. Ich begreife oft nicht, was alles zu ADHS gehört. Also wenn jetzt zum Beispiel drinsteht, hat Probleme mit Organisieren, Ziele setzen, also planen, organisieren und Ziele setzen, glaube ich, ist ein Punkt. Wenn ich das so zu dir sage, dann ist vielleicht für manche Menschen die erste Reaktion, na, also tue ich mir nicht schwer. Also. Und wenn ich dann aber zum Beispiel reinfrage und sage, na gut, wie ist das beim Urlaubeplan? Na, das machen immer meine Friends, da bin ich immer froh, wenn ich nichts machen muss, weil das jetzt überfordert mich so sehr. Ich weiß dann nicht, worauf soll ich mich konzentrieren, was ist das Erste, was ich machen soll, wo fange ich überhaupt an, wo soll ich recherchieren, das überfordert mich so sehr, dass ich das gleich lasse. Und dann denke ich mal, okay, interessant. Das heißt, der erste Impuls war zu sagen, nein, habe ich keine Probleme, aber weil ich dir Beispiele nenne, kannst du sagen, ah, warte mal, das gehört da auch dazu. Und diese Verknüpfungen sind so wichtig. Und wenn ich die nicht habe, kann ich, finde ich, meine Erfahrung, alle Tests im Internet machen, die werden mir nie das anzeigen, was vielleicht wirklich darunter liegend ist, weil ich gar nicht weiß, was da alles reingehört.
Ja,
Ergibt das
okay.
Sinn?
Ja. Das heißt aber auch, und glaube ich, ganz wichtig halt auch, dass es eben nicht diese, eben, das hast du ja vorher schon gesagt, dieses Schwarz-Weiß gibt. Dass es eben dieses Spektrum, deswegen mag ich eigentlich auch diesen Ausdruck gern, wenn man das so sagen kann, weil es eben zeigt, es gibt nicht eben ADHS-Stempel drauf und jetzt hast du XYZ, sondern so wie du jetzt gehört hast, das wird halt in eben die anderen können mit Geld jetzt gut umgehen, die anderen weniger. Die anderen haben ein Thema mit dem Essen, die anderen weniger. Das heißt, und das bringt mich jetzt zu meiner Frage, zu meiner nächsten, wie sieht denn jetzt so der Alltag von Personen mit ADHS und oder Autismus aus? Du hast das jetzt eh schon ein bisschen von deiner Geschichte angesprochen. Ich weiß schon, dass da natürlich jetzt die unterschiedlichsten Nuancen gibt. Aber das heißt eben, wie du das vorher gesagt hast, die verlegen nicht einmal den Schlüssel, sondern die verlegen fünfmal den Schlüssel am Tag plus, ich sage jetzt irgendwas, das Handy, weiß ich nicht, das Piepserl für die Garage und weiß ich nicht, was man sonst noch einfällt, die
Sonst
Lampe.
auch alles.
Okay, sonst auch alles. Gut, die Brille, die, ja. Okay. Sonst gibt es irgendwas, wo man sagen kann, das ist Typ. Oder vielleicht an dem Beispiel, was du vorher schon angesprochen hast, mit dem Essalltag. Wie schaut es da aus? Wie ist das schwierig? Weil damals hast du, glaube ich, in dem Vortrag im Juni hast du mal erwähnt, dass manche Menschen dann so eben so hyperfixiert sind auf ein Thema oder eine Sache, dass sie eben vergessen zu essen. Oder was du jetzt halt mal vorher eben erwähnt hast, dass man dann vielleicht eben, um Emotionen zu regulieren, Essen einsetzt. Wie schaut das aus?
Also, bevor ich auf das eingehe, vielleicht noch kurz das Thema Spektrum. Vielleicht auch, es ist gut, wenn man sich bildlich vorstellt, nicht eine Gerade. Das ist das, was du wahrscheinlich gemeint hast, somit du bist ein bisschen ADHS oder du bist hundertprozentig ADHS und dazwischen gibt es ganz viel. Sondern selbst wenn du eine Diagnostik machst und du musst, glaube ich, insgesamt 9 von 18 Symptomen musst du haben, damit man es offiziell diagnostizieren kann. Wenn du jetzt aber nur 6 hast, hast du dann kein ADHS? Who knows? Das heißt, du bist neurodivergent. Und die Frage ist, wo auf diesem Spektrum, ich stelle mir einen Kreis vor und in diesem Kreis sind so wie Tortenstücke und jedes Tortenstück hat eine exekutive Funktion. Das kann das Gedächtnis sein, das kann das die Emotionsregulation sein, die Impulsivität etc. Und jeder hat ein bisschen mehr und ein bisschen weniger von den verschiedensten Dingen. So darf man sich das vorstellen. Das heißt, egal ob du jetzt 6, 9 oder 18 Symptome hast, du bist auf diesem Spektrum. Aber gewisse Dinge sind vielleicht für dich viel leichter als für andere, was wiederum mit deinen Umweltfaktoren zu tun hat. Das Gleiche gilt für Autismus. Und wenn wir jetzt zu dem Alltag gehen, also vielleicht ganz grundsätzlich, auf das mit dem Essen gehe ich dann sozusagen im Rahmen dessen noch ein. Das ist ein bisschen auch eine politische Sache, weil man muss sich ja auch anschauen, in welchem System leben wir. Und wir leben in einem sehr kapitalistischen System. Das heißt, das verlangt auch bestimmte Dinge von uns und ist auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut. Und wenn ich jetzt an viele Menschen, ADHSlerInnen denke, die in der Schule extreme Probleme gehabt haben, dann lag das häufig daran, dass nicht die richtigen Tools da waren. Man hat ihnen nicht helfen können, die Aufmerksamkeit besser zu halten. Es gab keine Medikation sowieso nicht. Es war vieles einfach auch zu langweilig präsentiert, weil gerade bei ADHS braucht man einfach so dieses Interaktive oft und dieses Spaß am Lernen. Wir haben vielleicht an vielen Fächern kein spezielles Interesse, sondern nur ganz, ganz spezielle Dinge interessieren uns in der Schule. Also wir haben da auch, wie wir lernen und wie wir es verstehen. Also es gibt in Mathematik gibt es nicht immer nur eine konkrete Lösung. Manchmal kann man eine Rechnung auf 3 verschiedene Arten lösen. Und die eine, die wir in der Schule lernen, ist vielleicht nicht die richtige, wie ich es verstehe. Und eigentlich wäre ich gut in Mathe, aber weil es mir nie jemand so erklärt hat, dass ich es wirklich verstehe, so wie es ich verstehen würde, war ich einfach immer schlecht in Mathe, weil man es nach diesen Kriterien sozusagen beurteilt hat, verstehe ich es oder verstehe ich es nicht. Egal, ob ich es auf eine andere Weise verstanden hätte. Das geht einfach unter. Das heißt, so overall leben wir in einem System, das nicht besonders neurodivergenzfreundlich ist. Es wird keine Rücksicht darauf genommen, wie lerne ich Dinge, wie brauche ich Dinge. Es wird auch keine Rücksicht darauf genommen, ob ich über 40 Stunden arbeiten gehen kann. Das können die allerwenigsten. Und das machen wir nicht, weil wir die faule Generation sind oder weil wir keinen Bock haben mehr zu arbeiten, sondern weil es einfach auch energetisch nicht geht. Es geht sich einfach nicht aus, mehr als 30 Stunden zu arbeiten für viele, manchmal sogar weniger. Wir müssen aber arbeiten gehen. Wir brauchen eine Existenzerhaltung, wir brauchen Geld, wir müssen unsere Wohnung zahlen, unser Essen zahlen. Das heißt, da hängt ganz viel dran, was uns extrem unter Druck setzt und wo wir funktionieren müssen. Und dann haben wir natürlich auch noch unser ganzes Leben lang, was interessant ist, weil wenn wir sagen, ich habe ADHS oder ich bin autistisch, dann heißt es immer gleich, naja, gib bitte an diese Labels und wieso, das haben wir ja jetzt alle. Aber es war niemand sich zu schade, mich mein ganzes Leben lang zu faul zu nennen oder ich hätte mehr Potenzial, wenn ich mich nur mehr anstrengen würde, zu unaufmerksam, zu herumblödeln, Suppenkasper und ich weiß nicht was für alles. Mit diesen Zuschreibungen, mit diesen abwertenden Zuschreibungen hat nie wer ein Problem gehabt. Aber wenn ich dann was habe, wo ich sage, das ist handfest und das beschreibt genau, wie es mir geht, dann ist es plötzlich das Falsche. So, jetzt stecke ich dann schon mitten in diesem Rad drin und in diesem System und in diesem Kapitalismus. Das heißt, mein Alltag gestaltet sich so, dass ich mich eigentlich vorne und hinten anstrengen muss. Wir sehen ganz viele Menschen, die auch in meinem Alter und vielleicht auch später oder auch manchmal schon früher ins Burnout kommen, weil sie nicht nur zu viel arbeiten und mehr als sie könnten, sondern weil sie auch noch ganz stark damit beschäftigt sind, andauernd zu maskieren. Das kann in ADHS und oder Autismus-Spektrum beides sein. Das heißt, was heißt maskieren? Ich muss so tun, als könnte ich mich urgut konzentrieren. Ich muss mich für jeden Fehler, den ich mache, entschuldigen, weil das darf ja eigentlich nicht sein. Wir leben ja in einer Anti-Fehler-Kultur. Ich muss lächeln, obwohl ich nicht will, weil sonst bin ich frigide oder grantig oder habe ein Resting-Bitch-Face oder sonst was. Ich muss zu den Zeiten im Büro sein, zu denen ich eigentlich noch viel zu fertig bin, um zu arbeiten, komme meistens zu spät, streng mich extrem an, nur ja nicht zu spät zu kommen, erfinde extrem viele Ausreden und Lügen, warum ich jetzt schon wieder zu spät bin, einfach nur, damit ich nicht verurteilt werde. Das heißt, ich bin auch sehr, sehr viel von meinem Alltag damit beschäftigt, Energie dafür aufzuwenden, von anderen so betrachtet zu werden, dass ich für sie angenehm bin. Und glaube das ja auch, dass ich falsch bin und dass das nicht stimmt, wie ich bin und dass das so nicht sein darf, weil das ist ja sozusagen das, was propagiert wird von der Gesellschaft. Ich kann selber sagen, das habe ich jetzt erst seit ich mich mit der Diagnose auseinandergesetzt habe, aber gerade weil ich Autistin bin, habe ich extreme Probleme, wenn es zu hell ist. Oder ich habe auch starke Temperaturregulationsschwierigkeiten. Also mein Körper reguliert nicht so, wie er es eigentlich können könnte. Das heißt, ich schwitze schon einmal schneller und grundsätzlich mehr als andere und kriege auch schneller Kreislaufprobleme, weil mein Körper nicht nachkommt mit dem Runterregulieren, was sehr häufig ist bei weiblich sozialisierten Autistinnen. Es gibt auch Studienforschung dazu, die zeigt, da ist das Temperaturregulationszentrum des Körpers, nenne ich es jetzt einmal, einfach gestört. Und das heißt, du kämpfst mit ganz vielen Reizen den ganzen Tag oder gegen ganz viele Reize, kommst dann am Abend oft nach Hause und brichst in Tränen aus oder liegst einmal 3 Stunden im Bett und schaust an die Wand oder ins Handy rein und packst dein Leben nimmer, einfach nur, weil du völlig überreizt bist von allem. Weißt das aber oft gar nicht. Fragst dich dann immer, was ist falsch mit dir? Es kann ja nicht sein, dass ich heimkomme und einen Weinkrampf kriege, so, weil auch da der Connex noch nicht da ist. Und wenn ich jetzt das mit reinnehme, was du sagst, nämlich mit dem, da ich hänge am Handy und wir haben auch ganz viele Reize und die Reize haben sich verstärkt. Ja, natürlich, ja, ist eh klar, auch durch Social Media, durchs Internet und so weiter, sind wir viel, viel mehr Reizen ausgesetzt, das ist eh ganz klar. Und die belasten uns natürlich noch zusätzlich. So. Und wenn wir jetzt zum Essen gehen, wenn ich jetzt den ganzen Tag damit verbringe, zu maskieren und Dinge wegzudrücken, wegzuschieben, zu unterdrücken, die ich eigentlich lieber anders machen würde oder rauslassen würde, dann brauche ich am Abend oft irgendwas, was mir hilft, mich wieder runter zu regulieren. Und das kann sein für die einen, ich lege mich unter meine Gewichtsdecke und weine mal 1 Stunde und dann geht es mir wieder gut. Die anderen schon 3 Stunden auf Instagram ins Handy und fühlen sich danach wieder ein bisschen aufgeladen. Und dann gibt es halt Menschen, die essen, wenn sie nach Hause kommen. Weil das beruhigt mich, ich bin auch so erzogen, wir kennen das aus dem Fernsehen, wenn jemand traurig ist, bringen wir Schokolade, wenn jemand gestorben ist, bringen wir einen Auflauf und so weiter. Also das heißt, das ist ja auch Teil unserer Sozialisierung, das Essen, was Beruhigendes ist. Aber gerade weil ja auch Dopamin unterversorgt ist, das ist übrigens auch eine These, die beim Autismus-Spektrum existiert, ist Essen ein super Mittel, vor allem Zucker, extrem viel Dopamin. Hilft uns extrem schnell, uns wieder gut zu fühlen. Und das geht auch super easy. Das ist auch der Grund, warum wir bei neurodivergenten Menschen, und da spreche ich immer von ADHS, ADHS oder Autismus-Spektrum, Süchte ganz stark vertreten sind. Weil Suchtmittel oder auch Verhaltenssüchte oder eben auch Essen, Zucker zählt auch als Suchtmittel, Dinge sind, die uns extrem schnell Dopamin liefern und auch extrem schnell runterholen oder beruhigen können. Und die eine Seite, ja?
Sie sind ja leichter, also jetzt, ich denke nur gerade, es ist ja leichter, ich sage jetzt mal, eine Tafel Schokolade aufzumachen und ich kriege unter Anführungszeichen schneller meine Regulation oder meine Befriedigung, als jetzt vielleicht eine Stunde unter der Gewichtsdecke zu liegen.
Ja, oder noch 1 Stunde laufen gehen zu müssen.
Ja. Oder
Oder mich
vielleicht nur
hinsetzen und
irgendwie
was
meditieren
häkeln.
oder sonst tun.
Ja, oder das, genau. Also es geht ja um Easy Access. Das ist ja der Grund, warum Süchte überhaupt so schnell entstehen, weil es leicht ist. Und wenn man jetzt, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich sagen wollte. Genau. Das ist die eine Seite des Spektrums mit, ich reguliere meine Emotionen. Und habe auch vielleicht weniger Impulskontrolle, da sind wir wieder beim Binge-Eating, schon bei Essstörungen sozusagen, die auch sehr häufig auftreten im Rahmen von ADHS und oder Autismus. Und dann gibt es die andere Seite des, oder eigentlich, da müsste man fast sagen, es ist eine Gerade. Es gibt, ich esse entweder zu viel oder ich esse zu ungünstigen Zeiten oder ich esse zu viel von irgendeinem Scheiß, also zu viel Zucker. Und dann gibt es die Seite der Geraden, wo wir nichts essen. ADHS ist dafür sehr, sehr bekannt. Ich habe einen Hyperfokus, ich sitze jetzt da und mache 3 Stunden eine Präsentation und in der ganzen Zeit vergesse ich zu trinken, vergesse ich zu essen, vergesse ich aufs Klo zu gehen. Ich stehe in der Früh auf, habe vielleicht noch keinen Hunger, frühstück nicht, arbeite einmal 6 Stunden, dann fällt mir auf, jetzt habe ich ein bisschen Hunger, ich sollte vielleicht mal was essen. Dann fällt mir aber noch was anderes ein, was ich machen muss, dann verschiebe ich das Essen weiter und weiter und weiter auf und vergesse einfach so überhaupt irgendwas zu essen den ganzen Tag. Und dann komme ich am Abend heim, habe riesen heiß Hunger und denke mir, boah, jetzt habe ich so einen Riesenhunger. Ja, eh klar, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Und das, was ich eh auch im Vortrag erwähnt habe, was da auch ein bisschen das Problem ist, ist, dass grundsätzlich sehr häufig der Biorhythmus oder der Tagesrhythmus bei Menschen, die auf den Spektren sind, anders ist. Das heißt, eigentlich, wenn ich könnte, ich persönlich, würde ich wahrscheinlich am allerbesten arbeiten zwischen 19 und 19 Uhr am Abend und 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens. Dann würde ich schlafen gehen und dann würde mein Tag erst wieder am Abend beginnen. Das merkt man auch, wenn sich im Urlaub oder im Krankenstand das Schlafengehen immer weiter nach hinten verschiebt und plötzlich geht man erst um 5 Uhr in der Früh schlafen und dann steht man um 5 Uhr am Nachmittag auf und dann geht es wieder von vorn los. Das heißt aber auch, einen anderen Rhythmus habe und dann vielleicht später schlafen gehe als andere. Ich muss aber trotzdem, weil Kapitalismus, um 8 in der Früh aufstehen, habe ich noch so viele Schlafhormone in meinem Körper, dass ich noch gar keinen Hunger haben kann und es eigentlich auch nicht zu meinem Tagesrhythmus passt. Und wir kennen das aus Afrika zum Beispiel, wo Menschen immer schon vor der Kolonialisierung, also dieses drei Mahlzeiten am Tag, habe ich, glaube ich, im Vortrag auch erwähnt, das ist eigentlich ein kolonialistisches Ding. Wir müssen Frühstück, Mittag und Abend essen. Man hat in Afrika vor der Kolonialisierung immer schon erst gegessen, wenn man Hunger hatte. Oder wenn jetzt die Sonne untergangen ist, auch aufgrund der Hitze natürlich, weil es dann oft auch schwierig ist, was zu essen. Das heißt, auch das wurde uns eigentlich abtrainiert, obwohl das für viele was ist, was normal ist. Und dann heißt es immer so, ja, du musst schon was frühstücken, weil das ist schon wichtig, aber ich kann nicht, mir ist schlecht in der Früh. Und natürlich weiß ich, dass es manchmal sinnvoll wäre zu frühstücken, aber warum soll ich mich zu was zwingen, wenn ich es jetzt noch gar nicht brauche gerade? Und das fördert natürlich auch wieder eine, sage ich mal, dysfunktionale Esskultur, wenn ich dauernd zu essen gezwungen werde, obwohl mein Körper, also antiintuitives Essen, obwohl mein Körper eigentlich sagt, ich brauche noch nichts. Allerdings ist halt für Menschen, die so neurodivergent sind, oft die Balance sehr schwierig zwischen ich esse erst, wenn ich Hunger habe oder ich esse überhaupt was.
Weil da würde sich für mich jetzt die Frage stellen, also warum, ich sage das ja auch manchmal wirklich zu sagen, also zu schauen, also ich sage eigentlich immer, Frühstück ist gut. Aber halt eben, und auch dieses, ich habe keinen Hunger, ist es, da ist ja, glaube ich, dieser schmale Grat von, habe ich tatsächlich keinen Hunger oder kann ich den Hunger nicht wahrnehmen? Oder verdränge ich ihn halt, weil ich eben in der Diätkultur lebe und sage, ah, ich darf jetzt nicht essen, ich kann ja Kalorien, Energie sparen, etc. Ja, also ich glaube, das sind ja so ganz viele Aspekte, die man da vielleicht mit einbeziehen darf.
Voll.
Und die Frage
Und
halt auch, können die Menschen halt dann tatsächlich den Hunger wahrnehmen, wenn eben ja so gewisse Impulse oder nicht oder in, ja nicht gut wahrnehmen kann, ja.
Also, was da noch dazu kommt, finde ich, ist alles, was du gesagt hast, plus also Essen und Hunger kann man sich schon noch ein bisschen antrainieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Menschen denke, die studiert haben ihr Leben lang und immer erst irgendwann aufgestanden sind und dann erst, weiß nicht, zum Mittag aufgestanden sind und dann gegessen haben und so, da ist der Körper auch nicht dran gewöhnt, dass wir eigentlich in der Früh aufstehen um 8 oder 9 und dann was essen und dann beginnt unser Tag. Das heißt, das hat schon auch damit zu tun. Gewisse Dinge kann man sich auch ein bisschen antrainieren. Und ich glaube auch, da, all diese Faktoren, die du sagst, da ist es urschwierig, das herauszufinden, weil gerade bei ADHS erlebe ich das häufig, dass Menschen einfach, das ist so, die stehen auf, kein Hunger, kein Hunger, kein Hunger, kein Hunger, kein Hunger, kein Hunger, und dann geht es auf einmal zack und es ist ur der Hunger da. Also, das ist wirklich interessant, weil da gibt es nicht wirklich was dazwischen. Und ich kenne das jetzt aus meinem Alltag. Ich weiß, dass ich meistens zu wenig esse oder nichts esse, weil ich es vergesse oder weil keine Zeit ist oder weil mir das nicht schmeckt, was gerade zu Hause ist, was auch immer. Kognitiv aber zwinge ich mich dazu, immer irgendwas zum Essen dabei zu haben. Ich weiß schon, wenn ich an dem Tag was vorhabe, Samstag, ich gehe raus und ich weiß genau, ich bin von, keine Ahnung, sagen wir 10 bis 16 Uhr unterwegs, dann habe ich immer zumindest einen Proteinriegel oder einen Shake oder irgendwas eingesteckt, weil ich genau weiß, ich muss dazwischen was essen, sonst werden natürlich auch meine Symptome schlimmer. Sonst werden meine exekutiven Dysfunktionen, wie sie so schön genannt werden, noch heftiger. Und hangry sein ist vor allem etwas, was gerade, wenn wir Emotionsregulationsschwierigkeiten haben, extrem stark vertreten ist. Also, was man oft streitet mit Beziehungspersonen oder Friends oder grantig ist, einfach nur weil man Hunger hat und das nicht checkt, ist wirklich sehr, sehr häufig. Deshalb, genau, das ist etwas, was man lernen kann, kognitiv, auch wenn man sozusagen sich mit dem Spüren schwer tut. Manche Menschen können es lernen, manchmal, also ich denke, ich bin zum Beispiel sehr gut reguliert, ich bin Therapeutin, ich habe ganz viele Tools, trotzdem passiert es mir, dass ich vergesse. Und ich denke, dass es das Wichtigste ist zu wissen, ich brauche was zu essen, also habe ich immer was dabei. Weil dann, wenn dieser Hunger einschlägt, dann habe ich was, auf das ich zurückgreifen kann, womit wir uns ja dann auch oft schwer tun und das beschreibt auch den Alltag sehr gut von Neurodivergenten ist, wenn du mir jetzt eine Speisekarte hinlegst mit 6 Speisen, dann denke ich mir, boah, ist ja urwenig, da ist überhaupt nichts dabei. Wenn da aber 30 Speisen drinstehen, weiß ich auch nicht, was ich essen soll. So, und jetzt stell dir vor, du hast in dem Moment Hunger, bist vielleicht auch gar nicht in der Nähe von irgendeiner Bäckerei, vielleicht hast du doch irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten, völlig wurscht. Das heißt, das Essen kaufen wird zu einer richtigen Tortur und dann habe ich noch mehr Hunger, bis ich endlich was ist. Darum ist es gut, immer sozusagen vorzusorgen und was dabei zu haben, weil dann kann ich in dem Moment, wo es eintrifft, sofort was tun und dann kann ich mir in Ruhe vielleicht was anderes suchen, ein Restaurant, eine Bäckerei, was auch immer. Genau. Also es ist So, vielleicht kann man zusammenfassen, der Alltag von Menschen, die auf den Spektren sind, ist sehr herausfordernd zum Teil und besteht aus Extremen. Und gerade wenn wir ADHD sind, also wo beides vertreten ist, wo sozusagen sichtbar vertreten ist beides, dann haben wir die eine Seite, die ganz stark für Routinen und für Struktur ist, und dann haben wir die andere Seite, die extrem chaotisch ist, und die zwei treffen sich in der Mitte und meistens gewinnt die chaotische Seite. Und die strukturierte Seite macht ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich will man es ja ganz anders haben und man fühlt sich unwohl oder es ist irgendwas zu anstrengend.
Wow, also du hast mir jetzt gerade so einen großen Horizont eröffnet, glaube
Ja, geschehen.
ich.
Ich
Das
hoffe nicht nur
würde nur ein
dir.
bisschen, bitte?
Ja, ich hoffe nicht nur dir.
Ja, also ich bin mir sicher, dass ja, alle, die zuhören, sie wahrscheinlich jetzt auch so denken, okay, weil was mir jetzt auch oft kommen ist, ist, wie oft habe ich vielleicht da schon Menschen falsch behandelt, sage ich jetzt mal, oder falsch reagiert. Eben so dieses, na, ich habe keinen Hunger oder eben, und ich habe dann aber gesagt, vielleicht, na, wie gibt es das? Ja, wie kann man keinen Hunger haben? Oder eben für mich ist das sowas, wenn man denkt, wie kann man 6 Stunden nicht, oder weiß ich nicht, 8 Stunden, wie auch immer, kann man nicht, also das, dass ich nicht Hunger habe oder dass ich nicht, dass ich vergesse aufs Essen, das kann mir so gut wie nie passieren. Ja? Was natürlich jetzt nicht heißt, dass ich das Nonplusultra bin und
Nein,
aber halt
ich verstehe
einfach.
völlig, was du meinst.
Wie eben, wo man draufkommt, so, okay, vielleicht eben, und wahrscheinlich wollen oder können auch manche Personen dann auch nicht sagen, aber so ist es. So wie du es gesagt hast, ich habe eigentlich, ich bin um 5 erst schlafen gegangen und eben bin, habe nur 2 Stunden geschlafen, weil das wäre ja wieder, weil wie erkläre ich jetzt, dass ich bis 5 wach war, weil unter Anführungszeichen normale Menschen gehen ja früher schlafen, weil sie wissen, sie müssen aufstehen. Ja, also.
Voll.
Und dann kann ich natürlich auch verstehen, dass manche das eben nicht sagen. Vielleicht, okay, so und so ist es. Oder ich habe eben auch schon eine Diagnose, weil ich dann wieder Angst habe, vielleicht diesen Stempel zu bekommen.
Also zu dem Falschbehandeln kann ich sagen, da geht es mir genauso, weil es gab eine Zeit vor meiner ADHS und Autismus-Epiphanie, wo ich mich noch gar nicht auskannt habe damit. Und ich weiß heute, wenn ich zurückschaue, ich habe ganz viele Menschen entweder falsch diagnostiziert
Ja.
oder ich habe sie einfach, also oder falsch diagnostiziert. Ich habe sie so diagnostiziert, wie es in dem Moment in mein Wissensbild gepasst hat.
Absolut,
Und ich
ja.
weiß aber heute, dass ich die Diagnosen so nicht mehr vergeben würde. Es wären heute andere Diagnosen. Und vielleicht hört das irgendjemand, der mal bei mir in Therapie war. Das tut mir total leid. Ich würde das gerne sozusagen ändern. Die Hoffnung bleibt, dass die irgendwann irgendwo trotzdem zu dem Punkt gekommen sind, wo sie gemerkt haben, das ist eigentlich mit mir los. Das kann man leider nicht vermeiden. Das ist immer so, wenn wir uns
Ja.
von gewissen Dingen, wenn wir manche Sachen noch nicht wissen und dann erst lernen. Ja, wir können immer nur auf Basis unseres Wissensstandes beurteilen, und ich glaube, deshalb ist es einfach so wichtig, sich da auch weiterzubilden, und gerade beim Bereich Neurodivergenz finde ich es extrem wichtig, sich einzulesen und sich zu informieren. Das kann man nicht mehr wegignorieren. Man kann nicht mehr so tun, als gäbe es das nicht oder als wär das zweitrangig, weil das ist lebensalltagsbestimmend. Das ist persönlichkeitsstrukturierend. Das ist meine Persönlichkeit. Und ich muss lernen können, und deshalb ist es auch wichtig, finde ich, auch politisch kritisch zu sein und auch für mich eine politische Therapeutin zu sein, weil Aspekte wie Kapitalismus, Patriarchat, Rassismus, all diese Dinge, wenn ich die nicht mit berücksichtige, dann berücksichtige ich nicht wirklich die Lebensrealität der Menschen. Und ADHS gehört da genauso rein. Das bin ich, und ich muss lernen, wie ich damit umgehen kann in dem System, wie in dem ich lebe, so dass es für mich ein angenehmes Leben wird.
Ich glaube, da hast du jetzt auch schon eben meine letzte Frage beantwortet oder beziehungsweise ergänze nur gern, weil was möchtest du denn eben Menschen oder eben den Zuhörerinnen nur mitgeben, eben hinsichtlich Neurodivergenz, Autismus, ADHS. Also, und auch vielleicht noch ein kurz, also wenn du sagst, einlesen, wo kann ich mir denn als Laie, also ja, Internet, aber was ist irgendwo eine gute Quelle? Kannst du da irgendwas?
Also Social Media ist eine gute Quelle. Es gibt ein paar sehr
Ja?
gute, seriöse Accounts. Ich weiß nicht, ob du
In den Shownotes,
deinem,
ja, voll gern, dass wir das in die
genau, ich
Shownotes
kann dir ein
geben,
paar Sachen
ja.
schicken.
Gern,
Es
ja.
gibt, also ich würde sagen, eher weg von den Fachbüchern hin zu persönlichen Erfahrungen, so Biografien, wo Menschen über Autismus und oder Leben mit ADHS schreiben. Da kann ich dir auch ein paar Buchtitel empfehlen,
Voll gern.
weil das sind aus meiner Sicht die da am reliablesten sind. Was heißt das auf Deutsch? Verlässlichsten,
Vertrauenswürdigsten, ja, oder verlässlichsten,
vertrauenswürdigsten,
ja.
genau. Und ich glaube, was mir schon noch wichtig ist, wir haben uns jetzt ganz viel natürlich auch mit den Defiziten beschäftigt. Und ich weiß auch, dass es extrem, ich finde, also man darf sehr sensibel sein darin, wie man über ADHS spricht, weil es wird auch immer mehr, sage ich einmal, gang und gäbe, dass Menschen sagen, ja, aber ADHS ist doch eine Superkraft. Autismus ist doch eine Superkraft. Da kann man doch so viel leisten und schaffen. Und ja, es gibt Aspekte von dieser Art der Neurodivergenz, die uns extrem hilfreich sind. Und ich denke, viele von uns, die auch erst spät diagnostiziert wurden, wären gar nicht, wo sie jetzt sind, hätten sie das nicht. Ja, sie haben es trotz dieser vielen Obstacles geschafft. Das heißt, es muss was Gutes an dem Ganzen geben. Und ich finde, es ist eine Mischung. Ich kann es als etwas Gutes betrachten, wenn der Leidensdruck erstmal abgenommen hat. Neurodivergenz heißt für viele Menschen leider einfach leiden. Und das darf man nicht invalidieren und man darf es auch nicht wegschieben oder den Leuten ausreden
Runterspielen und
oder
so,
ihnen
ja.
sagen, naja, jetzt streng dich halt mehr an oder ja, geh bitte, ist ja nicht so wild, da geht es ja anderen genauso, sondern es ist schon wichtig, das ernst zu nehmen. Nur ist es auch wichtig zu sagen, wenn du die richtige Therapeutin, den richtigen Therapeuten, Psychologin, Beraterin, was auch immer, wo du dir Unterstützung suchst, findest, die sich ausreichend mit Neurodivergenz beschäftigen und auskennen, dann kannst du dahin kommen, wo du sagst, da gibt es auch viele gute Aspekte dran. Und dann kann dieser Leidensdruck sukzessive weniger werden. Und das ist die Erfahrung, die ich in der Praxis habe. Der erste Leidensdruck sinkt schon einmal extrem, wenn die Diagnosen da sind. Viele wissen es schon, manche wissen es noch nicht oder haben nur eine ganz vage Ahnung, dass sie vielleicht auf irgendeinem Aspekt drin sind. Aber in dem Moment, wo es klar ist und wo auch immer klarer wird, was da alles dazugehört und welche Behinderungen im Alltag eigentlich vorhanden sind, die man aber auch ändern kann, dann gibt es eine massive Verbesserung der Stimmung. Depressionen kommen ja sehr häufig mit ADHS und oder Autismus. Eigentlich ist es sozusagen maskiertes ADHS oder ADHS oder maskierter Autismus, wenn man eine Depression diagnostiziert bei vielen, die ja neurodivergent sind, weil sich sozusagen das so zeigt, als ob. Eh klar, weil wenn ich den ganzen Tag glaube und höre, dass ich falsch bin, wie soll das auch anders sein? Genau. Also es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, was zu verändern. Es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, das auch als Bereicherung zu betrachten. Und dafür braucht es einfach Menschen, Fachpersonen, die das ernst nehmen, die sich auskennen und die das auch ausreichend verstehen.
Danke, du hast jetzt nämlich mit dieser Aussage für mich gerade, also eben diesen Bogen total gespannt, nämlich zu den Wechseljahren, worum es ja in diesem Podcast geht, weil da ist es ja auch so, kann viele glauben, das ist nur Scheiße und nur furchtbar, aber es gibt eben auch die positiven Aspekte und ich muss einmal dahinter schauen, eben was ist das überhaupt? Ich brauche eben auch die Fachpersonen, sage ich jetzt mal, die mir verstehen und die mir zuhören, die mir mögliche Therapien eben anbieten, sage ich jetzt mal, oder eben zeigen. Und dann habe ich halt auch meine Wege, wie ich mit den Symptomen in dem Sinne klarkomme. Das ist jetzt auch nochmal gerade ein Wow-Effekt, dass das also eben ähnlich ist oder wahrscheinlich eben mit vielem, dass man eben, dass es diese positiven und weniger positiven Seiten, sage ich jetzt mal, gibt. Und der Leidensdruck natürlich
Voll.
auch so eine Sache ist von, ich kann schon sagen, nicht. Stell dich nicht so an wegen Hitzewallungen oder Schlafstörungen. Ja, aber wenn mein Leidensdruck einfach extrem ist, dann kann ich nicht sagen, ja, dann gehe ich halt früher schlafen oder weiß ich nicht, trinke ein Baldrian-D oder wie auch immer, ja.
Ja, genau. Und ich glaube, weil du das jetzt auch sagst mit den Wechseljahren, das ist auch was, was ich gern mitgeben möchte. Neurodivergenz und vor allem ADHS, nein, aber auch das Autismus-Spektrum. Da gibt es so viele physische Faktoren, die da auch zusammenspielen. Und ADHS und Hormone ist auch ein ganz, ganz, ganz wesentliches Thema, weil unser Dopamin- und Noradrenalinhaushalt auch sehr stark beeinflusst ist dadurch, in welchem Lebens-, also in welcher Zyklusphase wir gerade sind. Und es gibt auch Studien dazu, die zeigen, dass die Sexualhormone einen großen Einfluss darauf haben, wie stark die ADHS-Symptome sind oder nicht. Viele Personen mit Uterus und Zyklus erleben das, oder eigentlich die meisten, die ich kenne, erleben das in der Phase, wo die Regelblutung da ist, also in der ersten Zyklusphase, die Symptomatik extrem schlimm ist. Und Medikamente helfen auch nicht wirklich. Das wissen die meisten nicht, das muss man wissen. Medikamente müssen meistens hochdosiert werden in der Zeit, wo ich meine Tage habe, weil die Wirkung einfach schlechter ist, weil es schlechter vom Körper aufgenommen wird. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen Fibromyalgie und ADHS. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Hypermobilität und ADHS. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Temperaturregulationsschwierigkeiten und dem Autismus-Spektrum, gerade bei weiblich sozialisierten Menschen, das habe ich schon erwähnt. Also Das ist so komplex und ich finde, das ist so wichtig, dass man das auch weiß, dass diese Neurodivergenz und diese Unterversorgung oder dieses anders gekoppelt sein im Hirn einen riesen Einfluss hat auf unsere körperlichen Symptome. Auch Personen mit, ich sage jetzt mal, testosteronbasiertem Haushalt, also ohne Uterus würde ich jetzt, ja, ohne mit Uterus geboren zu sein, vielleicht, auch da gibt es einen Zyklus. Also es gibt auch für Männer unter Anführungszeichen oder alle, die mehr Testosteron als andere Sexualhormone haben, einen Zyklus. Und auch da muss man berücksichtigen, was hat das für einen Einfluss auf Medikamente oder auf die Stimmung oder auf den Körper etc. Also ich kenne auch ganz viele Menschen mit ADHS, die hypermobil sind. Die Gelenke einfach viel zu weit durchbiegen. Ich kenne auch Menschen mit ADHS, die Fibromyalgie haben und habe auch schon von medizinischem Personal Erfahrungsberichte gehört, dass die Menschen mit Fibromyalgie sehr häufig als sehr anstrengend empfunden werden und dass man dann im Nachhinein erst drauf kommen ist, hey, warte mal, das könnte ja eigentlich sozusagen auch mit ADHS zusammenhängen, weil gerade diese Impulsivität und so weiter da ein Thema sein könnte. Also ich glaube, wir können das noch nicht ganz, weil die Studienlage noch nicht so weit ist, aber insgesamt ist es gut und wichtig, sich da viel einzulesen und viel zu recherchieren, wo das überall einen Einfluss haben kann, weil wir sozusagen viel, wie sagt man das, viel gesamtheitlicher behandeln können, oder sagt man das so? Wenn man wissen, welche Faktoren da alle zusammenspielen. Und ich muss kurz überlegen, weil irgendwas, genau. Und da ist zum Beispiel auch, das ist mir auch ganz wichtig, weil das betrifft nämlich die meisten Eisenmangel oder Eisenspeicher zu niedrig. Das ist auch etwas, was mit ADHS sehr, sehr oft in Verbindung gebracht ist, also was eigentlich so gut wie immer zusammenkommt. Also das ist auch was, was man berücksichtigen kann. Also da gibt es ganz viele Sachen, die man sich einlesen kann.
Also ich sehe schon, wir könnten jetzt nur ein paar Stunden weiterreden und hätten wahrscheinlich auch noch nicht immer alles abgedeckt.
Voll.
Aber ich glaube, wir haben jetzt schon mal also einen guten Überblick einmal geschaffen. Und vor allem mir ist ja ganz, ganz wichtig gewesen, also diese Awareness zu schaffen, dieses, okay, es gibt nicht schwarz-weiß, es gibt nicht nur diesen Stempel drauf und eben der Zappel Philipp oder der Suppenkasper. Und genau das wieder eben, oder dass du uns da ganz viel jetzt mitgegeben hast von was kann vorkommen sozusagen oder eben wie komme ich auch zu einer Diagnose. Gib gern deine Kontaktdaten natürlich in die Shownotes. Das heißt, dass du da sonst, dass man dich kontaktieren kann oder eben eventuell dann nur auch fragen kann, eben wo könnt ihr mich hinwenden. Genau. Vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch,
Danke auch.
für deinen ganzen Input.
Also
Als
ich werde dir
Abschluss,
auch noch ein
ja,
paar, Entschuldigung, ich werde dir auch noch ein paar Informationen geben zu, wo kann ich mich hinwenden. Das kannst du auch noch in den Shownotes verlinken.
voll
Und
gern.
vielleicht, ich sage das trotzdem noch dazu, ich biete auch ADHS-Coachings an. Also wenn jemand einmalig oder auch öfter kommen möchte, also ADHS und Autismus sozusagen, einmal oder öfter kommen möchte und einfach Fragen dazu hat oder zur Diagnostik oder, dann können die Leute sich auch bei mir melden.
Okay, kurze Frage, du bist ja grundsätzlich in Wien. Machst du das auch online?
Ja, das mache ich auch online. Genau.
Okay,
Also es
cool.
geht
Nur, dass
online wie auch
man.
live.
Sehr gut. Dann
Genau.
habe ich jetzt eine allerletzte Frage an dich. Liebe Mara, was macht dich unverwechselbar?
Muss das eine Sache sein oder können es mehrere Sachen
Nein,
sein?
mehrere Sachen.
Mein Aussehen. glaube ich, trage schon seit Jahren rote Haare und bin jetzt auch sehr sichtbar tätowiert. Und meine Art, glaube ich, meine sehr, das ist die Rückmeldung, die ich in meinem Umfeld bekomme, dass ich so ziemlich die reflektierteste Person bin, die Menschen kennen, weil ich einfach mich sehr viel mit mir selbst beschäftige und mich viel hinterfrage und dadurch einfach auch sehr, sehr starkes Interesse habe, mich weiterzuentwickeln und Dinge, die nicht hilfreich sind, zu verändern und so. Und meine Lautstärke. Also meinen Namen merken sich die meisten, wenn sie mich kennenlernen, weil ich einfach auffällig und laut bin und weil ich auch nicht davor scheue, mich zu melden und Zwischenfragen zu haben oder so, wenn ich irgendwo bin. Ja, das würde ich sagen. Und ich bin
Sehr schön.
lustig.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch. Hat mich sehr gefreut.
Vielen lieben Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge von Unverwechselbar. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder auf welcher Plattform du auch immer gerade diesen Podcast hörst, da. Teil die Folge auch gern mit deinen Lieben oder auf Social Media und markiere mich mit @female.food.freedom. Du kannst dich auch gern für meinen Newsletter Kuchen und Komplimente über meine Website anmelden. Und somit verpasst du keine Podcast-Folge mehr. Außerdem versorge ich dich mit News, Fakten, Terminen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperakzeptanz und einen entspannten Essalltag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe!